Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem es gut riecht, nach frischem Kaffee und nach Brot und Kuchen. Und da will dann auch prompt der erste Vormittagsappetit aufkommen. Wir melden uns aus dem Café einer Filiale der Bäckerei Vosen aus Niederaußem im rheinischen Braunkohlerevier. Das ist ein Familienbetrieb, inzwischen in der dritten Generation, mit 24 Filialen, allerdings deutlich größer geworden als zur Gründerzeit. Und so wie momentan in allen handwerklichen Bäckereien in Deutschland, stellt man sich natürlich auch hier die Frage, wie soll es in dieser Branche weitergehen, angesichts von galoppierenden Energiepreisen, einer unglaublichen Inflation bei vielen Rohstoffen, die zum Backen benötigt werden, und auch vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger wird, Personalnachwuchs fürs Bäcker- und Konditorhandwerk zu finden. Unser Thema also heute in Agenda: schlechte Zeiten für gutes Brot, die Krise der Bäckereien. Und wir möchten gerne hinterher oder am Ende der Sendung aufgreifen, was Ihre Beobachtungen dazu sind. Und deshalb nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal: 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt gehe ich mal zum Ehepaar Vosen, den Inhabern der Bäckerei Vosen. Jill und Dominik haben, damit wir das verstehen, was gerade in ihrem Handwerk los ist, ein kleines Tablett zusammengestellt mit einigen selbstgebackenen Produkten. Und ich würde mal vorschlagen, Frau Vosen, beginnen wir doch mal mit dem einfachen Brötchen.
Hallo erstmal zusammen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben mal ein paar Produkte aus unserer Bäckerei mitgebracht, weil immer die Frage an uns gestellt wird, wie viel Energiekosten stecken denn eigentlich in so einem normalen Brötchen drin? Um einfach mal zu sagen, dass das natürlich eine schwierige Beantwortung der Frage ist, weil das Geschäft einer Bäckerei, zumindest bei den meisten, ist ja heute viel vielschichtiger als wirklich nur das normale Brötchen oder das reine Brot. Deswegen haben wir eine ganze Auswahl aus unserem Sortiment mal mitgebracht.
Ja, und trotzdem fange ich bewusst mit dem einfachen Weizenbrötchen an, weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele Kunden auch so eine Orientierung ist, also was gerade mit den Preisen los ist.
Ja, bei dem normalen Brötchen ist es so, dass bei uns in der Produktion wird das Brötchen morgens ab 6 Uhr produziert, der Teig wird gemischt, das Brötchen wird geformt, dann wird das Produkt gegengekühlt. Das heißt, es bekommt eine Gärverzögerung und wird dann bis zum Folgetag nachts um 4 langsam und stetig auf natürliche Art und Weise auf Gare gebracht und dann erst abgebacken. So entstehen natürlich dort auch in diesem Prozess durch dieses stetige Gegenkühlen im Plusbereich einfach auch erhöhte Energiekosten.
Mhm. Aber man kann jetzt nicht, wenn Sie Ihre monatliche Energierechnung sehen, und die wird astronomisch hoch sein im Moment, dann können Sie das nicht runterrechnen auf ein Brötchen, ist ja vollkommen klar.
Also es ist total schwierig, weil der Prozess geht ja ab dann noch weiter. Wir haben ja das nicht nur die Laden, also nicht nur die Backöfen in der Backstube, wo die einzelnen Produkte abgebacken werden, sondern wir haben ja auch jede Filiale mit großen, sehr energieintensiven Backöfen ausgestattet. Mhm. Das heißt, wir haben ja dann noch den Lieferweg. Das Brötchen wird quasi in seiner Teiglingsform in die Filiale gebracht und wird dann dort abgebacken. Also das sind so viele unterschiedliche Komponenten. Also jemand, der, weiß ich nicht, nichts anderes als Hochrechnung macht, würde das bestimmt rausbekommen. Aber wir können das nicht so auf ein Brötchen runterbrechen.
Trotzdem bin ich natürlich neugierig, was das Brötchen bei Ihnen kostet.
Bei uns kostet das Brötchen aktuell noch 38 Cent. Da liegen wir aber noch deutlich unter den Preisen vom Wettbewerb. Und wir werden jetzt demnächst auch noch in diesem Jahr eine Preiserhöhung vornehmen müssen.
Ja, Sie sagen noch 38 Cent. In welche Richtung denken Sie, was Sie draufschlagen müssen?
Also ich denke, aufgrund der gestiegenen Kosten werden wir auch die 40 Cent anpeilen müssen.
Gut, das wären jetzt noch nicht mal 10%. Deutlich drunter. Das heißt,
Ja, wir versuchen.
Sie schöpfen nicht aus, was vermutlich nötig wäre.
Ja, wir versuchen, unser Produkt noch bezahlbar zu halten, sodass sich auch jedermann das Brötchen noch leisten kann. Deswegen haben wir auch mal eine verschiedene Anzahl oder eine verschiedene Auswahl an Produkten mitgebracht, um einfach zu zeigen, auch ein Kuchen wird einmal gekühlt oder wird in einem gekühlten Prozess hergestellt, wird in die Filiale transportiert und muss dann auch im Café in der Auslage permanent gekühlt werden.
Ja, wir werden gleich mal so einen Schnelldurchgang durch dieses Tablett machen, weil jedes Produkt dann so seine eigene kleine Geschichte erzählt. Aber ich darf noch mal bei dem einfachen Weizenbrötchen bleiben. Ich habe gestern mal einen Discounter besucht, um zu schauen, was nehmen die denn eigentlich fürs Weizenbrötchen? Wissen Sie das? Oder ahnen Sie das?
Ich könnte es aktuell nicht sagen.
Das fand ich interessant, weil wir haben schon mal, als wir uns kennengelernt haben, genau über diese Frage diskutiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ihrem handwerklichen Brötchenpreis und der Industriebäckerei. Und ich hatte den Eindruck, Sie interessieren sich gar nicht so sehr dafür, was jetzt die Discounter nehmen.
Ehrlich gesagt nicht, weil ich denke mir immer, wir müssen ja gucken, dass wir unser Produkt für den Kunden attraktiv gestalten, über Geschmack, über den Verkauf, den wir haben und so weiter, diese ganzen Sachen. Das heißt, ich finde immer, bei anderen zu gucken, gerade bei der Industrie, mit der wir ja gar nicht vergleichbar sind, bringt mir im Endeffekt nicht viel, sondern, wie sagt man so schön, man soll vor seiner eigenen Tür kehren und wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir die Prozesse in den Griff bekommen, selbst wenn ich jetzt weiß, dass das Brötchen beim Discounter, ich sage es jetzt mal 22 Cent, keine Ahnung, kostet, dadurch ändert sich ja meine Kostenstruktur nicht. Also ich gewinne ja dadurch keinen Mehrwert, wenn ich das weiß, sondern der Kunde hat ja einen gewissen Grund, warum er bei mir in der Handwerksbäckerei einkauft.
Es waren 17 Cent.
Okay, ja, sehen Sie, noch krasser, ja.
Ja, ich sage jetzt nicht, welcher Discounter das war. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden. Aber ja, wir kommen noch drauf zurück. Die Preisbildung ist ja interessant. Warum sehe ich hier ein belegtes Sesambrötchen?
Das haben wir mit draufgepackt auf dieses Tablett, um einfach die Vielschichtigkeit von Bäckerei mal zu erklären. Also wir sind ja nicht mehr der klassische Brot-Brötchen-Bäcker, sondern wir haben sehr viele Standorte mit großem Kaffeebetrieb. Und bei uns kommen die Leute auch einfach morgens, bevor sie zur Arbeit kommen oder in ihrer Mittagspause einkaufen. Das heißt, Bäckerei auf Brot und Brötchen runterzubrechen, ist das Falsche. Sondern wir haben natürlich auch super viele belegte Brötchen, Frühstücke und so weiter. Das heißt, andere Kostenkomponenten kommen natürlich auch mit rein, wie zum Beispiel wir werden von einer regionalen Metzgerei beliefert. Die hat wieder Energiekosten. Das heißt, die Preise für Aufschnitt steigen natürlich genauso.
Jetzt gibt es einen speziellen Grund, warum ich einen Schokomuffin sehe.
Ja, wir haben den Muffin mal mit hinzugenommen, einfach um zu verdeutlichen, dass wir nicht nur an Rohstoffknappheit leiden, sondern auch einfach an Verpackungsknappheit. Na, der Muffin, der steckt in einem Tray, so nennt man das.
Das sind diese Papiertütchen.
Diese Verpackung.
Die Förmchen.
Oft ist es so, dass wir gar nicht die bestellte Menge geliefert bekommen aufgrund von Materialmangel beim Zulieferer.
Und dann gibt es keine Muffins bei Ihnen?
Doch, dann müssen wir uns das einfallen lassen. Oder es gibt halt weniger Muffins tatsächlich.
Gibt es auf dem Tablett ein Produkt, was jetzt auch nochmal zeigt, wie schwierig es gerade für Sie ist? Auf welches würden Sie zeigen?
Ich glaube, mein Mann und ich würden beide auf das Puddingteilchen zeigen, weil das einfach ein Artikel ist, der in jede Bäckerei gehört, ganz klassisch. Also ich glaube, es gibt kaum einen Bäcker, der kein Puddingteilchen hat. Und es ist natürlich auch einer der Verkaufsschlager bei unseren Kunden. Allerdings ist das Puddingteilchen somit eines der teuersten und aufwendigsten Produkte in der Herstellung, sowohl vom Personalaufwand als auch von den Energiekosten als auch von den Rohstoffkosten. So viel zum Thema Mischkalkulation, die man dann auch in der Bäckerei hat. Weil wenn man wirklich die Preise für ein Puddingteilchen nehmen würde, die man müsste, würde das mit Sicherheit nicht funktionieren und keinen Kunde kaufen. Wenn ich aber dem Kunden sage, eins der Top-Artikel, unser Puddingteilchen nehme ich aus dem Sortiment, würden wir mit Sicherheit auch Kunden verprellen und wir könnten uns natürlich auch nicht mehr so von der Industrie abheben, weil die Industrie kann keine Puddingteilchen.
Aha, jetzt haben wir schon mal eins verstanden. Es gibt eine geheime Beziehung zwischen dem Brötchen für 38 Cent und dem Puddingteilchen, was wie viel kostet?
1,85 Euro derzeit.
Das heißt, das Brötchen muss mit dem, was es für Sie abwirft, das Puddingteilchen irgendwie mitschleppen.
Nein, so weit würde ich nicht gehen, sondern wir versuchen, die Produktgruppen zu mischen. Das heißt, eine Rosinenschnecke ist für uns einfacher herzustellen als ein Puddingbrötchen, als eine Puddingbrezel.
Insgesamt, unabhängig von den einzelnen konkreten Problemen, wir haben das Muffin mit der Lieferkette genannt, wir haben Energiepreise schon genannt. Wie geht's Ihnen beiden eigentlich gerade angesichts der Unsicherheiten?
Also ich sag's selten, wir sind beide eigentlich Frohnaturen und meistens sehr gut gelaunt, aber im Moment ist so der Zustand von genervt angekommen, wenn wir ganz ehrlich sind. Also nach Corona, also Corona gibt es natürlich immer noch, aber ich sag mal nach den Restriktionen mit Kaffeeschließungen, ne, Mitarbeiterausfällen, ne, was wir alles hatten, Kurzarbeit, diesen ganzen Themen hat man irgendwie gedacht, so jetzt haben wir 2 Jahre wirklich alles getan, damit Bäckerei noch funktioniert und weiterläuft. Und das war natürlich ein Außenfaktor, für den keiner was konnte, logischerweise, aber hat die Branche schon ziemlich hart getroffen. Und jetzt kommt irgendwie das Nächste, ne? Dann mit den ganzen steigenden Rohstoffpreisen. Jetzt das Energiethema. Man ist irgendwie, hat so den Zustand genervt erreicht, würde ich sagen, weil man einfach denkt, irgendwie hört es nicht auf und man macht alles Menschenmögliche, aber trotzdem wird es immer problematischer für uns.
Ja, genervt fände ich fast noch vornehm ausgedrückt. Das sagt ja noch nicht unbedingt, dass es an die Existenz geht. Andrea Stanzel, ich freue mich, dass Sie einen ziemlich weiten Weg auf sich genommen haben, um jetzt hier dabei sein zu können. Sie sind Unternehmensberaterin und als solche auf Bäckereien spezialisiert. Und besonders kümmern Sie sich um die Energiepreise. Was würden Sie denn sagen? Was ist gerade in der Branche los? Was erleben Sie?
Ja, es ist eine mittlere Katastrophe. Die Betriebe sind verzweifelt. Wir bekommen nur noch Hilferufe von Betrieben, Anrufe. Wir haben unheimlich viel Telefonaufkommen, weil einfach die Energiekosten dermaßen explodiert sind, dass es nicht mehr kalkulierbar ist für Bäckereibetriebe. Vor allen Dingen im Bereich Gas. Gas hat sich ja vermehrfacht.
Ja.
Und deshalb ist es dringend, dringend notwendig, dass die Regierung jetzt hier was beschließt und nicht nur in den Raum hineinruft, so könnten wir es machen. Es ist nicht planbar.
Was da genau geplant ist, das werden wir uns auch anhand Ihrer Energiekosten noch genauer anschauen. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, was Sie für einen Überblick haben. Sie haben ungefähr 500 Kunden in der Bäckereilandschaft.
500 Bäckereibetriebe mit ihren ganzen Filialen, richtig.
Genau, und dann bekommen Sie ja mit. Also wie viele von denen sind im Moment an dem Punkt, dass Sie überlegen, ob es für Sie überhaupt noch weitergeht?
Also es versuchen viele zu kämpfen, aber es sind auch sehr viele dabei, die sagen, ich bekomme das einfach, wenn ich so kalkulieren muss, wie es jetzt ist, bekomme ich das nicht an den Kunden verkauft zu diesem Preis. Zumal ja die Kaufkraft sinkt. Es ist jetzt schon so, dass bei den Bäckereien weniger Kunden kommen und die, die kommen, die können sich nur weniger leisten. Das heißt, der Kundenbon sinkt auch. Und das sind jetzt schon Probleme und das wird sich nächstes Jahr noch verschlimmern.
Also das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn es ein Inflationsgeschehen gibt, dann hängen ja alle irgendwie mit drin. Und die Musik spielt in Ihren Augen, so habe ich das verstanden, bei der Frage, ob die Preissteigerungen, die jetzt in den Bäckereien bei der Produktion entstehen, ob man die an die Kunden weitergeben kann.
Es müssten die Preise, ich denke mal, wahrscheinlich verdoppelt werden. Und das kann der Kunde nicht bezahlen, selbst wenn er es wollte.
Wir nehmen das jetzt mal als gute Nachricht, dass hier von Kundenschwund im Moment bei den Fosens gar keine Rede sein kann. Das Café ist im Moment gut besucht und Bettina Köster, ich habe mir vorher auch sagen lassen, der Mittwochvormittag ist ein sehr guter Tag und jetzt sollte uns das mal interessieren. Also wie Kunden eigentlich gewissermaßen am Ende der Pipeline diese Bäckereikrise eigentlich mitbekommen.
Ja, hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele junge und ältere Leute, die sich hier scheinbar zum Frühstück oder einfach nur so zum Cappuccino treffen. Fast alle Tische sind besetzt und ich gehe jetzt hier mal zu einem Damenfrühstückskränzchen. Hier sitzen 5 Damen zusammen beim Orangensaft. Ei, da sind die belegten Brötchen, Marmelade, der frische Kaffee. Kommen Sie regelmäßig hier?
Wir haben eine Bekannte. Die ist hier in diesem Haus gezogen, hier, was dem Besitzer, glaube ich. Nee, das wird der Besitzer. Und die hat hier eine Wohnung und dann sagt die einfach, wir treffen uns. Aber wir haben es bisher noch nie, wir sind ja Rentner, wir haben ja nie Zeit. Ne?
Und jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, Sie treffen sich zum Frühstück hier. Wie ist das? Es sind ja die Preise überall sehr gestiegen. Wie ist das für Sie? Lohnt sich das trotzdem noch?
Ja, hier ja. Also hier sind wir zufrieden mit allem. So billig wie hier bekommt man nirgendwo.
Nee. Wenn Sie jetzt Brot oder Brötchen kaufen, wo gehen Sie da hin?
Hier ist es nicht so teuer. Aber bei uns in Bernau ist es teurer, beim Schneider.
Ja. Also das heißt, Sie gucken dann schon auch auf die Preise, ne? So was. Was sind Sie denn bereit für ein Brötchen zum Beispiel zu zahlen?
Ich hole mir meistens Brot. Ich esse Brot. Also Brötchen ist schon mal 35 Cent. Ich weiß ja nicht, wie viel das die jetzt hier kosten.
Und 40.
Ja. Und was sind Sie bereit für ein Brot zu zahlen?
Ich nehme mir meistens halbe dann, und dann hole ich mir frisch und da bezahle ich 1,60 für. Ne, also, ne.
Wenn das jetzt steigen würde von den Preisen her, wo wäre da so Ihr Limit? Also wo würden Sie sagen, das ist jetzt zu viel?
Also Donnerstag ist beim Schneider immer Brottag, da bekommt man Brötchen und Brot über 1,50 billiger wie sonst. Ne? Sonst kostet Brot 4,20 Euro. So.
Ja. Das heißt, Sie gucken dann einfach auch so ein bisschen auf die Aktionstage, die dann die Bäcker haben. Ne? Ich gehe jetzt einfach, wünsche Ihnen noch guten Appetit, gehe jetzt einfach mal hier so weiter. Hier sitzen auch zwei Damen beim Kaffee noch. Kommen Sie regelmäßig hin zum Frühstück?
Jeden Mittwoch kommen wir hier hin.
So feste Instanz sozusagen.
Ja.
Warum?
Ja, wir treffen uns halt.
Wie ist das denn von den Preisen her? Ist das für Sie hier günstig, dass Sie sagen?
Günstig ist es nicht. Günstig ist es nicht.
Teuer, sagen Sie, warum?
Ja, von heute auf morgen ein Brötchen 30 Cent mehr. Und keiner hat das gewusst, dass die aufgeschlagen haben.
Wenn Sie einkaufen gehen, sage ich jetzt mal, vielleicht auch mal einen Kuchen, ein Stückchen Kuchen leckeren, wo gehen Sie da hin?
Ich esse keinen Kuchen.
Und wenn Sie Brot und Brötchen kaufen, wo gehen Sie dann?
Ich gehe nirgendwo einkaufen, ich bekomme eingekauft. Meine Tochter macht das.
Aber die geht ja wahrscheinlich dann auch irgendwo das Brot kaufen oder Brötchen. Und wo kauft die das dann? Beim Bäcker oder beim Discounter?
Beim Bäcker, nein, nicht beim Discounter, beim Bäcker. Ja, da ist das Brot auch schon teuer, beim Bäcker.
Da kostet Brot. Dann wünsche ich Ihnen noch guten Appetit und gehe mal hier weiter. Hier sind zwei jüngere Damen, die auch sich zum Frühstück treffen. Darf ich Sie mal fragen, kommen Sie hier hin, weil das besonders lecker ist?
Nee, ja, auch. Aber eher, weil es auch bei uns in der Nähe ist. Wir wohnen hier und das ist halt einer der größten Bäcker auch hier in der Nähe. Ne?
Wenn Sie einkaufen, Brot und Brötchen, eher in der Bäckerei oder beim Discounter?
In der Bäckerei, ja.
Sie auch?
Ja.
Das ist ein klares Votum für die Bäckerei und damit zurück zu Jürgen Wiebeke.
Ja, da haben wir ein durchaus widersprüchliches Bild bekommen, was die Wahrnehmung von Preisen angeht. Also das mit den 30 Cent plötzlich mehr, da haben die Fosens den Kopf geschüttelt. Und Frau Buchenjordans, um Sie jetzt mal mit hinzuzunehmen, Sie sind ja hier die Filialleiterin in Niederaußem. Da wird wahrscheinlich so eine Schallmauer entstehen, wenn es darum geht, darf das Brötchen eigentlich die 40 Cent knacken, oder?
Ja, die 40 Cent ist schon eine Schallmauer. Das kriegen wir immer wieder zu hören, dass bei uns halt mit 38 Cent, dass wir immer noch unter den Preisen von den anderen sind. Und dass auch sehr viele aus dem Grund auch zu uns kommen, weil es hier halt günstiger ist.
Also das, was wir gehört haben, dass sehr genau geschaut wird, was nehmen die anderen, das beobachten Sie auch?
Ja, definitiv. Es wird also sehr auf den Preis geachtet und Der sich nicht so leisten kann, der nimmt dann eher auch schon mal ein halbes Brot mit.
Nun haben wir gehört, also dass sich die Geister auch scheiden bei der Frage, geht man zum Bäcker oder kauft man Brot und Brötchen beim Discounter? Wir haben Marianne Honold eingeladen vom Museum für Brot und Kunst in Ulm, die per Telefon dabei ist. Frau Honold, hören Sie mich?
Ja, guten Morgen.
Ja. Also genau dieser Unterschied, industrielle Backkultur oder Handwerkliche, das ist ja was, was Sie sehr interessieren wird.
Ja, also aus historischer Sicht auf jeden Fall. Denn das beginnt erst im 19. Jahrhundert. Bis dahin, muss man sich vorstellen, hat sich, wenn man so will, nicht viel getan im Bäckerhandwerk. Das blieb über Jahrhunderte gleich. In Deutschland waren es die Handwerkszünfte in den Städten, die da vor allem das Sagen hatten. Und aber mit der Industrialisierung und dem Zuzug in den Städten, den wachsenden Städten, der wachsenden Bevölkerung, war einfach eine neue Aufgabe da, nämlich diese Bevölkerung mit Lebensmitteln und insbesondere mit dem Grundnahrungsmittel Brot zu versorgen. Und dann musste sich eben auch in den Bäckereien etwas tun, und es setzte eine Technisierung ein, die das überhaupt erst möglich machte.
Wir werden nach den Nachrichten und im Verlauf der Sendung auf jeden Fall darüber sprechen, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden, was wir auch für eine Brot-, Brötchen- und Kuchenkultur in diesem Land bewahren können angesichts der Krise der Bäckereien. Vorher nochmal die Einladung, Ihre Beobachtungen zu diesem Thema. Wie geht es den Bäckern um die Ecke? Unsere Nummer wäre 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda: schlechte Zeiten für gutes Brot, die Krise der Bäckereien. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Ja, und vermutlich könnten wir heute, weil die Sorgen in der Branche so groß sind, uns von überall in Deutschland melden, dort, wo Brot und Kuchen handwerklich hergestellt wird. Aber tatsächlich zu Gast sind wir in einer der Filialen der Bäckerei Vosen in Bergheim-Niederaußem. Wie sehen Sie die Situation im Bäckerhandwerk? Was beobachten Sie, wie die Bäcker mit der derzeitigen Krise umgehen? Falls Sie dazu etwas sagen möchten, die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Es gibt, wenn ich das recht sehe, im Moment drei große Problemkomplexe für das Bäckerhandwerk. Einmal die Energie, zweitens die Rohstofffrage und drittens, wie sieht es aus mit dem Nachwuchs? Und während der Nachrichten haben wir uns hier verständigt, die Energiefrage ist im Moment die bedrängendste. Deshalb werden wir damit auch beginnen. Und ich will mal Sie, Sebastian Geiger, fragen, Geselle im dritten Jahr und tätig in der Abteilung Puddingteilchen, sage ich mal, also in der Feinbäckerei. Herr Geiger, wie kommt das bei Ihnen in der Backstube an, dass Energie auf einmal so ein wichtiges Thema ist?
Tatsächlich kriegen wir da gar nicht mal so viel mit. Dadurch, dass Herr und Frau Vosen sich da gut drum kümmern, dass wir in Ruhe unsere Arbeit machen müssen. Also klar, wir sollen jetzt darauf achten, dass die Öfen nicht zu lange an sind, dass die halt eher aus sind. Aber ansonsten kriegen wir da wirklich nicht viel von mit. Die kümmern sich wirklich gut drum, dass wir in Ruhe unsere Arbeit machen können. Also.
Aber wie sieht das im Arbeitsalltag aus? Wie kriegen Sie das hin, den Ofen etwas eher auszumachen?
Da timet man sich dann einfach ein bisschen besser mit seinen Kollegen, guckt, dass man halt mal das Produkt dann ein bisschen früher herstellt, sodass man halt dann den Ofen vielleicht schafft, eine Stunde früher auszumachen. Also das ist einfach ein bisschen Absprache und dann geht das schon.
Ja, haben Sie eine Vorstellung, was da zusammenkommt an Energieeinsparung?
Boah, ehrlich gesagt, genau nicht, aber ich stelle es mir brachial vor. Also ich weiß es nicht genau, aber es werden wahrscheinlich gigantische Zahlen sein.
Ja, und wir haben ja eingangs gehört, wenn man den Energieverbrauch in Bäckereien betrachtet, dann geht es tatsächlich nicht nur um den Ofen selber, sondern es gibt viele Quellen, wo Energie benötigt wird. Frau Buchenjordan, Sie können das als Filialleiterin auch am Beispiel sagen.
Ja, sehr viele sogar. Wir haben hier, ich habe tatsächlich die Lampen hier gezählt, wir haben 161 Lampen hier in der Filiale. Davon haben wir jetzt gut ein Drittel ausgemacht. Das spart uns auch schon jede Menge Strom. Wir arbeiten mit der Spülmaschine anders. Wir machen, die Körbe werden voll ausgelastet. Es geht kein Korb in eine Spülmaschine, der nicht ausgelastet ist. Wir machen die Öfen auch früher aus. Wir haben morgens 4 Öfen an. Spätestens
für die Brötchen.
Für die Brötchen zu backen. Und dann spätestens um 6 Uhr, wenn wir mit den ersten Touren durch sind, dass wir unsere Theken bestücken können, dann werden 2 Öfen schon mal prinzipiell ausgemacht und es werden nur noch mit 2 Öfen weitergebacken. Wenn wir im Laufe des Tages merken, wir sind ziemlich gut im Backen bei, dann können wir sogar auf einen Ofen runterschalten. Funktioniert nur Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag ist der Ansturm an Brötchen, die gefordert werden, viel zu hoch, als dass wir damit 2 Öfen backen könnten.
Und wie machen Sie es mit dem Kundenwunsch, dass man am liebsten auch noch abends um 6 ein frisches Brötchen haben möchte?
Also wir haben uns mit Dominik Fosen darauf geeinigt, dass wir um 1:30 spätestens die Öfen aushaben.
Mittags schon?
Mittags. Wir reden mit unseren Kunden ganz offen darüber, dass wir auch Energie sparen müssen, nicht dürfen, wollen, sondern müssen. Und um halt eben die Preise auch halten zu können. Man stößt da auf sehr viel Verständnis von den Kunden. Und die fragen dann, ob sie halt zu späteren Zeiten holen können. Dann bieten wir an, dass sie sich halbgebackene Brötchen von uns holen können. Dann können die sich die dann zu Hause fertig backen. Das ist also eine Maßnahme, die wir den Kunden anbieten können. Ansonsten kommen die dann so gegen 2:30 und holen sich die Brötchen, wenn die adäquat abgekühlt sind,
ja. Holen
sich die dann ab.
Herr Fosen, wie sieht's aus mit Ihrer derzeitigen Energierechnung? Das wird Sie wahrscheinlich, die Energierechnung im Moment, das wird Ihnen wahrscheinlich schlaflose Nächte bereiten.
Ja, genau. Also aktuell ist es so, dass wir noch bis zum 31.12. diesen Jahres gedeckt sind mit den aktuellen Energiepreisen, die wir letztes Jahr verhandelt haben. Das ist das Gute, dass wir haben das die letzten Monate intensiv genutzt, um im Austausch mit der Produktion und auch mit der Frau Buchen-Jordans zum Beispiel, haben wir ein Energiekonzept für unsere Filialen erarbeitet und für die Backstube, um einfach Energie einzusparen, wo es uns möglich ist.
Was kommt da zusammen an Einsparung circa?
Man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber hier in dem Fall der Filiale in Niederaußen konnten wir tatsächlich gute 20% an Energie einsparen.
Na, immerhin. Gut, aber wenn Sie sagen, Ende des Jahres läuft Ihr bestehender Energievertrag aus und für das kommende Jahr sind dann die aktuellen Gas- und Strompreise für Sie fällig, was ist das dann für ein Sprung, den Sie haben werden?
Ja, aktuell ist es so, dass wir dann eine Verzehnfachung im Strom und eine Verzehnfachung im Gaspreis erleben, ohne die Energiepreisbremse.
Eine Verzehnfachung?
Eine Verzehnfachung des reinen Arbeitspreises, muss man dazu sagen.
Ja.
Und wir können ja nur die Arbeitspreise vergleichen.
Da kriegt man Panik und schlaflose Nächte.
Und vorhin hatten Sie gesagt, Sie sind genervt.
Ja, genervt im Sinne von, wenn wir unterstellen, dass wir wissen, dass eine Energiepreisbremse beschlossen werden soll und wir diese Energiepreisbremse auch nutzen können. Also das hilft uns als Betrieb sehr, sehr gut und glaube ich auch vielen anderen Betrieben. Dadurch, sage ich mal, ist der Zustand von den Wochen vorher, wo man wirklich Existenzängste, Paniken hatte, weil man nicht wusste, wo die Reise hingehen soll. Wenn man jetzt aber unterstellt, dass es wirklich beschlossen wird, ist das für uns als Betrieb sehr, sehr erleichternd und ich sage mal, der Zustand ist eher wieder bei genervt, aber man kann auch nachts mal wieder die Augen zumachen.
Ich glaube eher genervt, meint meine Frau, das Gesamtkonstrukt. Wir können gar nicht uns so auf Bäckerei konzentrieren, wie wir müssten, weil wir einfach nur von Themen beherrscht werden, die um das Bäckerhandwerk herum sind. Wie zum Beispiel die Energiepreise, die aktuelle Situation mit Restriktionen in der Vergangenheit. Das müssen wir ja alles on top machen. Das heißt, wir können uns gar nicht auf das eigentliche Backen und Verkaufen von Backwaren, sondern wir haben uns damit beschäftigt, Mitarbeiter einzuteilen, Läden zu besetzen, umzustrukturieren, Arbeitsplätze zu erhalten. Das war in Corona-Zeiten ein Riesenthema, sich den ständigen neuen und wechselnden Gegebenheiten anzupassen. Das ist ja auch ein Riesenaufwand und auch die Mitarbeiter abzuholen, die Ängste und Sorgen der Mitarbeiter.
Aber dieser Panikanteil, den Sie hatten und der sich jetzt etwas beruhigt hat, weil Sie darauf setzen, dass auch Sie von dem Energiepreisdeckel, den die Ampelkoalition plant, etwas haben werden. Diese Panik wird wahrscheinlich, Frau Stanzel, weil Sie ja unterwegs sind in den vielen Bäckereien. Wir haben hier Störungen. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Jedenfalls, Sie werden das merken, also dass die Energiekosten durch die Decke gehen. Das, was wir jetzt gehört haben vom Ehepaar Vosen, also Verzehnfachung der Preise im kommenden Jahr beim Arbeitspreis. Finden Sie das überall so vor oder ist die Situation sehr unterschiedlich?
Das ist wirklich gang und gäbe. Ich kann das bestätigen, die Verzehnfachung der Arbeitspreise, das macht, wenn man dann Netzentgelte, Umlagen, Abgaben dazu rechnet, ungefähr vor 2 Monaten, die Einkaufspreise schwanken ja auch erheblich, vor 2 Monaten musste ich den Betrieben sagen, beim Gas müsst ihr mit einer Versiebenfachung des Nettopreises rechnen, also einschließlich Steuern, Abgaben, Umlagen, denn die verdoppeln sich ja auch nicht, die verzehnfachen sich nicht. Beim Strom mussten wir den Betrieben sagen, wird sich verdreifachen bis vervierfachen ihr Nettopreis. Der Nettopreis, den benötigt man ja, um zu kalkulieren, die Produkte zu kalkulieren. Auch wir konnten nicht schlafen, das muss ich so bestätigen. Ich habe wirklich schlaflose Nächte, bin eingeschlafen mit Energiekosten, ich bin nachts aufgewacht mit Energiekosten, ich bin früh aufgestanden mit Energiekostenproblemen. Man macht sich auch Sorgen um seine Kunden. Mhm.
Und es geht ja dann darum, wenn ein alter Vertrag ausläuft, müssen Sie mit den Energieversorgern einen neuen Vertrag vereinbaren. Kriegen Sie überhaupt ein Angebot von Energieversorgern, Frau Vosen?
Schwierig. Also wir haben versucht, so wie in den letzten Jahren, eine Ausschreibung zu machen, dass verschiedene Energieversorger einfach ihre Angebote abgeben und waren natürlich ganz optimistisch, dass wir 10 Angebote, sage ich mal, bekommen. Dem war leider gar nicht so. Das heißt, die Energieversorger waren auch sehr vorsichtig. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Angebote bekommen. Die einzigen Angebote, die wir bekommen haben, war von unserem Grundversorger sowohl für Strom als auch für Gas. Das heißt, wir hatten noch nicht mal mehr eine Auswahlmöglichkeit zwischen den einzelnen Versorgern oder zwischen den Preisen.
Haben Sie denn jetzt schon fürs kommende Jahr etwas unterschrieben?
Ja, das haben wir. Wir haben im Gas, bei der ersten Talfahrt einen Vertrag abgeschlossen, einfach um Gewissheit zu haben. Da haben wir abgeschlossen. Und im Strom haben wir ein sogenanntes Tranchenmodell gewählt. Da wurde ab August in 5 Tranchen eingekauft, wobei diese Risikostreuung nicht aufgegangen ist.
Also Sie zahlen mehr, als Sie gehofft haben?
Wesentlich mehr.
Was können Sie denn, Frau Stanzel, wenn Sie Rat geben wollen in Energiefragen, was können Sie dann zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, wie sich Bäcker dazu stellen können?
Ja, eigentlich sind wir sprachlos, ne? Weil es ist nicht durchreichbar, habe ich ja erst schon gesagt, an den Kunden, diese hohen Kosten. Es gibt verschiedene Einkaufsmodelle bei Vosens. Wir haben ein Tranchenmodell gewählt. Man kann ein Spotmarktprodukt wählen, in dem Stundeneinkauf stattfindet. Man kann einen Festpreis sich besorgen, wenn man denn eins bekommt. Ne? Die Versorger
lehnen das mal zu übersetzen. Ja. Also Spotmarkt heißt wirklich, man hat ständig Schwankungen. Es gibt sehr aktuelle stundenweise Preise. Ja. Das heißt, sie gehen ins Ungewisse hinein. Tranche heißt, es gibt von Monat zu Monat unterschiedliche Preise.
Nicht ganz. Bei dem Spotmarktmodell, das ist richtig, es gibt Stundenpreise, die sind auch veröffentlicht im Internet, kann man finden. Der Preis schwankt von Jahresanfang 11 Cent reine Energie bis 47 Cent. Es ist jede Monatsrechnung hat einen anderen Preis. Das ist beunruhigend, weil man nicht kalkulieren kann. Beim Tranchenmodell, was Vosens haben, wird im Voraus, also jetzt seit August, für nächstes Jahr regelmäßig eine Teilmenge gekauft zum jeweiligen Börsenpreis. Und am Jahresende wird alles gemischt. Es gibt einen Mischpreis. Das heißt, im Januar, beziehungsweise wenn die letzte Tranche gekauft ist, steht der kalkulatorische Preis für nächstes Jahr fest.
Was wird denn, Sie werden das ja sehr genau beobachten, was wird denn der Plan der Bundesregierung für die Bäckereien bedeuten? Der Energiepreisdeckel.
Er würde wirklich, wirklich sehr, sehr viel bringen. So wie jetzt die Pläne in den Raum geworfen sind, beziehungsweise gesagt worden sind, wenn es denn so käme, hätten die Betriebe, die Mischbetriebe, die mit Gas backen und Strom für alle anderen Zwecke nutzen, etwas weniger als die Hälfte der jetzigen Energiekosten zu tragen.
Das heißt, sie würden ungefähr so behandelt wie Privatkunden auch? Also beim Gas die berühmten 12 Cent?
Beim Gas, also die 12 Cent beim Gas, die gedeckelt werden sollen, ist ja ein Bruttopreis, einschließlich Steuern, Abgaben, Umlagen. Wenn man das wieder runterbricht auf einen reinen Energiepreis, der sich ja verdoppelt hat, verzehnfacht hat, kommt man ungefähr auf 8,5 bis 9 Cent reine Energie. Beim Gas kommen die meisten von 1,5 bis 2 Cent die Altverträge.
Also was für gigantische Unterschiede. Wir wollen natürlich auch einen Besuch abstatten in Ihrer Backstube, wo sich die Energiefrage ganz konkret widerspiegelt. Und Bettina Köster war dort vor einigen Tagen und ist mit diesen Eindrücken zurückgekommen.
Hier in der Backstube Vosen ist im Moment Hochbetrieb, weil nämlich die Weckmänner vorbereitet werden für St. Martin. Und ein besonders großer Weckmann, der wird hier gerade noch von Hand angefertigt. Herr Post ist bei mir. Ist hier so Jawohl. Die rechte Hand von Herrn Vosen und hat hier alle Fäden in der Hand für die Backstube. Herr Post, vielleicht erklären wir mal bei dem nächsten Teigstück, was hier aufs Backblech kommt, wie das genau funktioniert.
So, es handelt sich um ein Teigstück von 1800 Gramm Hefeteig. Das ist ein spezieller Hefeteig für die Weckmänner, eierreich und butterreich. Nach einer Entspannungszeit von rund einer halben Stunde wird das Teigstück auf den Holztisch gelegt und weiter aufgearbeitet als Weckmann, indem man praktisch das Teigstück so ausbildet, dass es lang gestoßen wird wie eine Karotte, oben dick und unten spitz ein bisschen. Unten die Spitze gibt dann nachher die Füße. Und mit der Handkante muss man noch den Kopf abtrennen, indem man das lang stößt, damit sich der Kopf ausbildet.
Ja. Jetzt haben wir eben gesehen, da sind jetzt keine Rosinen als Augen drin, sondern das sind Kirschen?
Das sind Belegkirschen, ja. Bei dem 1600 Gramm Weckmann wären die Rosinen viel zu klein als Auge, da würden die Proportionen nicht passen. Von daher garnieren wir den Weckmann aus mit Belegkirschen, Nüssen und Mandeln.
Jetzt sind ja hier die Zutaten, die Sie hier brauchen, also Mandel, Belegkirschen, die sind ja übersichtlich, sage ich jetzt mal, auch was man für einen Hefeteig braucht. Sind die trotzdem auch teurer geworden?
Ja. Also ist ja, allein Hefeteig ist ja Milch drin. Und die Milch hat sich im Einkaufspreis verdoppelt. Ja, Milch hat sich verdoppelt. Weizenmehl ist 80% teurer geworden. Also alle Zutaten, Zucker auch. Zucker hat sich verdoppelt. Also wenn alle Zutaten sind viel, viel teurer geworden.
Haben Sie denn auch teilweise Probleme, an bestimmte Zutaten auch ranzukommen?
Aktuell nicht mehr, aber es gab die Zeit, wenn ich dann zurückdenke, letztes Jahr, November, Dezember, Januar, da sind wirklich die Lieferketten eingebrochen mit Rapsöl, mit Ölsaaten, teilweise auch mit Butter und Haarmilch. Mehl hatten wir immer noch bekommen, weil wir einen Kontrakt abgeschlossen haben. Da haben wir also Liefersicherheit durch diese Kontrakt für ein ganzes Jahr. Aber vereinzelt hatten wir da echt Probleme, bei verschiedenen Lieferanten angerufen, wer kann uns beliefern, wo gibt es noch was. Aktuell hat sich die Lage entspannt, wobei natürlich alles über den Preis geht jetzt.
Wie ist das denn bei anderen Backwaren, die Sie ja hier auch herstellen, in dieser riesigen Backstube, muss man ja sagen. Also es ist eher eine Backhalle und hier vor uns direkt ist ja so ein, sieht aus wie so große Kühlschränke. Ja. Was ist das genau?
Nennt sich Gärunterbrecher. Also wir haben jetzt heute Mittagszeit die Produkte für morgen, die eine lange Teigreife brauchen, in so einer sogenannten Gärunterbrechung. Das heißt, sie werden bei 0 Grad, 4 Grad, 5 Grad dort gelagert, können Enzyme bilden, können Aromen entwickeln. Und der Schrank ist so gesteuert, dass er langsam immer wärmer wird. Und wenn dann heute Nacht die Bäcker kommen, dann sind die Produkte reif, die haben dann Gare und dann können die sofort in den Ofen.
Sie haben gesagt, wenn in der Nacht die Bäcker kommen, jetzt sind ja auch hier überall Bäcker und Bäckerinnen noch zu sehen, ja. Die arbeiten. Das heißt, ist das dann so ein Schichtbetrieb?
Ja, das ist ein Schichtbetrieb. Also der erste Bäcker kommt gegen 22 Uhr, das ist der Teigmacher für die Brote. Und dann sukzessive bis Mitternacht kommen die Mitarbeiter alle dann dazu, damit der Teig erstmal ruhen kann. Und dann kommen um 11 Uhr, um 12 Uhr die Mitarbeiter, die dann alles aufarbeiten. Und dann kommen die Bäcker an den Öfen. Und nachts um 3 ist das hier wie ein Bienenstock.
Vielleicht gehen wir mal zu den Öfen auch noch mal hin. Ja. Das ist ja auch etwas Besonderes hier. Die Öfen sind sehr, sehr groß auch. Also da kann man, hat man das Gefühl, man kann da fast reingehen. Und was ist jetzt das Besondere an diesen Öfen?
Wir haben Öfen, die aber mit einer Thermorolltechnik ausgestattet sind. Das heißt, wir können rationell in einem Sticken im Ofen backen, haben aber zwischen jedem Backblech eine Ober- und Unterhitze. Das ist eben das ganz Besondere dabei.
Sticken sollte ich vielleicht noch mal zusätzlich erklären. Das ist so ein Metallwagen und da kann man auf unterschiedlichen Etagen Backbleche machen.
Genau.
Und da liegen dann Kuchen drauf, haben wir eben gesehen, zum Beispiel.
Croissants, Wäckchen, Schokowäckchen, Reihen.
Und dann werden diese Wagen werden praktisch in den Ofen reingeschoben.
Ganz genau.
Jetzt merkt man auch, jetzt ist gerade der Ofen hier auf, wie heiß das auch tatsächlich ist.
Wie heiß das noch ist.
Ja, ist genau. Also man merkt es ja sonst hier in der Backstube nicht so sehr. Ja. Wenn die Ofen geöffnet sind, dann ist es schon, wird's ganz schön heiß. Jetzt haben wir natürlich alle im Moment auch Probleme mit dem Energiesparen. Wir sind alle angehalten, möglichst wenig Energie auch zu verbrauchen. Wie ist das jetzt hier bei Ihnen in der Backstube?
Ja, wir haben uns auch Gedanken gemacht, uns auch mit den Ofenführern und mit der Abteilung Bäckerei zusammengesetzt, was wir alles tun können, um auch möglichst effizient die Energie nutzen zu können. Und da ist auch das ein oder andere noch zutage getreten, wo dann früher schon mal der Ofen für eine halbe Stunde Leerstand hatte, weil es einfach so nicht passte mit den Garzeiten und. Also da haben wir doch dran gearbeitet auch erfolgreich, damit praktisch hintereinander der Ofen dauerhaft belegt ist und die Sachen schnell abgebacken werden können.
Haben Sie denn auch einen Plan B, sage ich jetzt mal, falls es jetzt mit dem Gas doch sehr eng werden sollte?
Ja, wir haben ja unsere Brenner für die Backöfen umgerüstet jetzt. Die können sowohl Öl als auch mit Gas. Also wir haben provisorisch einen 9000 Liter Öltank uns bauen lassen, sodass wir praktisch relativ unabhängig sind vom Gas.
Ja, soweit die Eindrücke aus der Backstube. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein ganz gutes Bild davon, was es für eine Problemballung gerade in der handwerklichen Backproduktion gibt. Ja, und Marianne Hunold vom Museum für Brot und Kunst in Ulm, Sie hatten ja jetzt Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Sie sind vor allem mit der Vergangenheit des Backgewerbes beschäftigt. Aber irgendwie schwingt ja auch die Zukunftsfrage mit. Was ist Ihr Gedanke dazu?
Ja, es ist natürlich ein Problem, dass es in allen Bereichen gibt, gerade die Energiefrage. Und wird alle möglichen Produkte betreffen. Und man muss ja fast damit rechnen, dass da auch ein großer Wandel stattfinden wird. Also die Filialleiterin hat es ja auch schon so schön angesprochen, dass sie im Gespräch mit ihren Kunden ist und selbst da Veränderungen schon stattfinden, dass sie eben nicht mehr den ganzen Tag frische Brötchen vorhält, sondern das einschränken muss und aber die Kunden da auch Verständnis haben. Das fand ich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich denke, es wird viele so Veränderungen geben. Wir haben ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt, dass die Vielfalt an Gebäcken und nicht nur jetzt Brötchen und Brot oder Feingebäck, sondern auch alle möglichen Snacks, dass das immer mehr wurde und immer vielfältiger. Und ich denke, da wird sich sicher was verändern, dass es sich etwas einschränkt auf das, was man wirklich braucht. Und
Das werden wir gleich zur Diskussion stellen, aber ich will nur mal darauf hinweisen, also es gäbe nicht Ihr Museum für Brot und Kunst, wenn es nicht eben auch eigentlich eine große kulturelle Wertschätzung in Deutschland gäbe für dieses Thema.
Ja, natürlich. Also Deutschland ist ja eines der Länder, die zum einen am meisten Brot konsumieren. Es gehört zu den 10 Ländern weltweit, die am meisten Brot verzehren, oder die Bewohner, vielmehr nicht das Land. Und wir haben hier die größte Vielfalt an Gebäcken. Das ist natürlich was ganz Besonderes und ich glaube, vielen, vielen Menschen hier ist es auch sehr wichtig, diese Vielfalt und dieses besonders gute Brot.
Ja, und trotzdem habe ich bei Ihnen rausgehört, dass ein Weg sein könnte, dass man auch vielleicht den Schritt ins Weniger wieder geht.
Ja, ich meine, was ja so toll ist in unserer Brotkultur, ist die hohe Qualität. Und ich glaube, das ist auch das Anliegen vieler Bäcker und Bäckerinnen, dass sie diese Qualität halten und gutes Brot backen und dann eben Liebe darauf vielleicht, da können die Bäcker dann selber besser was dazu sagen, vielleicht lieber sagen, gut, dann schränke ich mich vielleicht etwas in diesem ganz, ganz großen Sortiment ein und liefere aber weiterhin ein Brot, für das ich auch gerade stehen kann.
Ja, wir schaffen das nicht mehr, vor den Nachrichten die Antwort hier aus der Bäckerei Vohsen zu geben, ob man sich auch ja zum Beispiel eine Einschränkung des Sortiments vorstellen kann. Sie können schon mal während der Nachrichten darüber nachdenken, was Ihre Antwort sein wird. Und vorher lade ich noch mal ein, falls Sie eigene Gedanken, eigene Erfahrungen und Beobachtungen haben zur Krise der Bäcker, dann melden Sie sich gern noch unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Und nach den Nachrichten sind wir zurück.
Deutschlandfunk Agenda.
Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke und uns bleiben 25 Minuten, um darüber zu sprechen, wie das Bäckerhandwerk gerade von Problemen geschüttelt wird. Unser Thema in Agenda: schlechte Zeiten für gutes Brot. Die Krise der Bäckereien. Und zu Gast sind wir in einer Filiale der Bäckerei Vohsen in Bergheim-Niederaußem. Wir waren vorhin vor den Nachrichten an dem Punkt zu überlegen. Dahin gingen die Gedanken von Marianne Honold vom Museum für Brot und Kunst in Ulm, ob es vielleicht ein Zurück geben kann, dass man eben das Sortiment nicht mehr so üppig hat, wie es im Moment noch der Fall ist. Frau Buchenjordans, wie sehen Sie das als Filialleiterin?
Ja, also wir haben unser Sortiment schon eingekürzt in Zeiten von Corona, weil durch die vielen Kranken, die dann ausgefallen sind, muss ja irgendwo auch die Gegebenheit da sein, dass wir das alles schaffen. Von daher, wir haben auch einige Brote bei uns im Sortiment, die wir hier in der Filiale nicht haben, die in anderen Filialen besser laufen, die bei uns schlechter laufen. Das wird dann von der Büroetage, wird das dann ausgesteuert. Es wird auch auf Zahlen geschaut, was bei uns am besten läuft, wird auch am meisten geschickt. Was nicht so gut läuft, kann man auch mal weglassen. Mhm. Das sind also Sachen, die wir schon seit mindestens 2,5 Jahren praktizieren.
Wir sind dann
nichts Fremdes für uns.
Wir sind dann ja wieder bei dem Tablett gelandet. Und Sie hatten ja eingangs, Frau Vohsen, gesagt, dass das Puddingteilchen das aufwendigste Produkt ist. Wenn man jetzt das unter dem Aspekt Energie, Rohstoffe zusammen betrachtet, könnten Sie sich ja von den Produkten trennen, die für Sie besonders kostentreibend sind. Oder was wäre dann die Folge?
Ich glaube, die Frau Buchen-Jordans hat das schon ganz gut erklärt. Das war auch eingangs das, was ich meinte. Man ist genervt. Wir haben schon sehr unsere Hausaufgaben gemacht während der ganzen Corona-Krise. Das heißt, wir haben Abläufe optimiert, wir haben das Sortiment gestrafft, wir haben nicht rentable Artikel gestrichen, vielleicht auch manchmal Kundenliebhaberartikel rausgeschmissen,
was,
weil die sich
einfach
nicht gelohnt haben. Wir hatten zum Beispiel früher eine sehr große Auswahl an Plätzen. Das ist ja hier bei uns im Rheinland ein sehr beliebtes Produkt. Also süßer Stuten quasi mit verschiedenen Sachen drin. Da waren wir viel breiter aufgestellt. Im Kuchensortiment haben wir einiges eliminiert oder Brotsorten haben wir auch einfach rausgenommen. Wir hatten früher zum Beispiel ein Früchtebrot, solche Artikel, die einfach sehr teuer von den Wareneinsätzen waren, sehr teuer von den Arbeitsabläufen in der Backstube und dann auch nicht die Absatzzahlen hatten. Das heißt, wir haben unser Sortiment schon sehr eingeschränkt und das ist so das Ermüdende. Also man hat ja eigentlich schon zu Corona diese ganzen Stellschrauben gedreht, um das Sortiment zu optimieren. Deswegen sehe ich das bei unserem Betrieb und glaube ich bei vielen Kollegen auch nicht mehr, dass da noch viel Luft nach oben ist zur Optimierung.
Frau Stanzel, weil Sie ja als Unternehmensberaterin die Bäckerbranche sehr gut von außen beobachten gewissermaßen, das wird sogar regelrecht trainiert und es wird beraten, in welche Richtung sich ein Sortiment entwickeln kann.
Ja, das stimmt. Es gibt in Weinheim eine Bundesakademie für das Bäckerhandwerk und der Herr Direktor hat sich persönlich Hilferufenden auf die Fahne geschrieben und macht regelmäßig Seminare, wie man durch diese ganze Krise kommt. Unter anderem auch, es geht unter anderem auch um Sortimentsstraffung. Und das bringt er dort an Beispielen und ich finde das total toll. Und der Herr Direktor hat auch gesagt, ich mache das so lange, bis sie alle dabei waren. Das sind Webinare und ich finde das einfach toll. Und man geht mit mehr Energie, persönlicher Energie aus diesen Seminaren raus, weil man wieder ein bisschen Hoffnung hat.
Wenn man das Sortiment strafft, dann kann es ja sein, dass damit auch ein weiteres Problem, was wir jetzt noch nicht in der Tiefe angesprochen haben, zumindest zum Teil mitgelöst wird. Und das ist die Frage des Nachwuchsmangels. Es ist heute für Sie schwierig, neue Lehrlinge zu finden. Umso interessanter, Sebastian Geiger, dass Sie uns sagen, warum Sie sich entschieden haben für das Bäckerhandwerk.
Das hat tatsächlich schon sehr jung bei mir angefangen, mit Besuch im Kindergarten in die Bäckerei. War als Kind total begeistert, ne? War wunderbar. In der 9. Klasse dann auch dort auch ein Praktikum gemacht. Immer noch, klar, es war ein bisschen anstrengend, aber es war trotzdem wunderschön. Es war ein schönes Handwerk, es macht Spaß, Lebensmittel zu produzieren. Dort dann auch meine Ausbildung gemacht, also halt, es macht halt viel Spaß. Vor allem, wenn man dann einen Kunden sieht, der das Produkt isst, was man hergestellt hat und dann ist er am Läschchen, find's lecker, da geht einem das Herz auf. Also. Mhm.
Aber wenn Sie mal überlegen, jetzt mit Anfang 20, Sie schauen sich um in Ihrem eigenen Bekanntenkreis. Mhm. Kommen Sie da in Not, zu erklären, warum Sie sich jetzt fürs Handwerk entschieden haben und gegen einen anderen Bildungsweg?
Also ich sag's mal so, wenn ich von meinem Beruf erzähle, kommen immer zwei Sachen. Erstens ist, boah, dann musst du ja richtig früh aufstehen, arbeitest ja Nacht. Zweitens ist, das muss ja voll anstrengend sein, weil du bist ja die ganze Zeit am Stehen. Nee, ist gar nicht so. Also natürlich, man muss schauen, welcher Beruf gefällt einem. Ich würde mich jetzt nicht ins Büro setzen, ist nicht meins. Aber dann bin ich halt auch am Erklären, es ist nicht so, das ist kein brutaler Knochenjob. Man macht sich da nicht fertig. Man kann sich aussuchen, jetzt gerade der Vorteil einer großen Firma, arbeite ich in der Nacht, arbeite ich irgendwie mittendrin, arbeite ich am Tag. Das ist wirklich alles entspannt, man arbeitet sich da nicht kaputt, das ist ein echt schöner Beruf. Und
man muss das dazu sagen. Also der Vorteil der Nacht ist jetzt nicht der eigene Biorhythmus, der wird dagegen wahrscheinlich ein bisschen rebellieren, sondern sie bekommen ordentliche Zuschläge. Also es ist materiell interessant.
Ja klar, das stimmt. Die Zuschläge, die sind wirklich sehr groß, die machen sehr viel aus. Aber es gibt natürlich auch trotzdem Leute, die da gern gegen den Biorhythmus gehen, im Sinne von, die arbeiten gerne nachts. Und das ist nicht nur wegen dem Materiellen, weil das ist bei denen einfach so, dass die nachts produktiver sind. Und wie gesagt, die Zuschläge, die sind sehr groß, aber wenn man die jetzt nicht unbedingt nötig hat, man kann es sich wirklich aussuchen, möchte ich nachts schlafen, dann arbeite ich halt tags. Also man hat da die Qual der Wahl quasi, wie man es halt gerne möchte. Also
ja. Und trotzdem sind die Berufsschulklassen für Ihr Handwerk, Frau Fosen, ziemlich leer gefegt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, ich glaube, dass das Handwerk, also nicht nur die Bäckerei, sondern im Allgemeinen, man hört das ja auch immer, ne, von anderen Firmen, ein Imageproblem hat. Also gerade bei jungen Leuten oder ich glaube, es fängt schon viel früher an, auch bei den Eltern. Es ist irgendwie nicht mehr schick, es ist nicht in einen Handwerksbetrieb zu gehen und das finde ich eigentlich total schade. Wir haben immer so das Problem, wenn die Leute einmal erst bei uns sind und sich die Backstube wirklich angucken oder im Verkauf mal ein Praktikum machen, dann sagen die, ach, das ist ja viel besser und viel toller, als ich mir das vorgestellt habe und haben dann auch Interesse, eine Ausbildung bei uns zu machen. Ich bin vor Corona immer sehr viel in Schulen gegangen und habe mich konkret da vorgestellt, damit die Leute ja überhaupt erstmal den Weg zu uns finden. Aber das ist leider in den letzten zwei Jahren auch natürlich eingeschlafen und somit das Nachwuchsproblem eher wieder größer geworden.
Wie sieht es im Verkauf aus? Bäckerei-Fachverkäufer oder Fachverkäuferin, Frau Buchenjordans?
Ja, macht sehr viel Spaß. Wir haben viel Kundenumgang. Sie sehen ja, was hier los ist. Das haben wir also regelmäßig. Da sind wir sehr froh drum, dass die Leute gerne zu uns kommen. Die kommen gerne zu uns, weil ja, es ist ein Erlebniseinkauf für Osen. Es ist nicht nur ein Einkaufen. Die haben Spaß hier. Es ist nicht nur ein schnödes Abverkaufen.
Aber trotzdem ist das ein Beruf, der Nachwuchsmangel hat.
Aber richtig Nachwuchsmangel.
Woran merken Sie das?
Ja, weil die früher kamen viel mehr Jugendliche, die als Aushilfe mitgearbeitet haben an den Wochenenden. Da haben wir so gut wie keine Nachfragen mehr. Im Moment haben wir wieder so 3, 4, die kommen wollen. Klar, die müssen sich erst vorstellen, müssen erst mal einen Probetag machen, gucken, ob das überhaupt passt. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo wir jede Menge Aushilfen hatten, jede Menge Aushilfen, die auch hinterher als Auszubildende kamen, die dann quasi den Sprung in den Beruf gemacht haben.
Sie haben damit zu tun, womit gerade viele zu tun haben. Ja. Und man fragt sich, diejenigen, die man früher als Aushilfen beschäftigt hat, wo sind die eigentlich geblieben? Gibt es hier in der Runde irgendjemanden, der darauf eine Antwort hätte? Frau Vosen, Sie schütteln den Kopf. Sie wissen nicht, wo die Leute sind.
Also wir haben uns die Frage schon öfter gestellt und haben gesagt, weiß ich nicht, liegt es an geburtenschwächeren Jahrgängen? Fangen die Leute heute nicht mehr so früh in Anführungsstrichen an zu arbeiten? Weiß ich nicht, kriegen die so eine hohe Unterstützung von zu Hause, dass es nicht notwendig ist? Ich glaube, viele gehen auch einfach weiter zur Schule. Das heißt, wenn die einen Hauptschul-Realschulabschluss gemacht haben, dass dann gar nicht mehr der Weg ins Berufsleben ist, kriege ich oft mit, sondern dass sie dann eine weiterführende Schule machen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute uns dann einfach nach dem Abschluss auch einfach fehlen. Aber eine Erklärung habe ich nicht, aber suchen wir auch immer händeringend danach.
Was können Sie denn tun, um attraktiver zu sein, auch gegenüber der Konkurrenz?
Ich glaube, ein tolles Arbeitsklima ist ganz wichtig. Ich meine, wir sind ein Familienbetrieb und das versuchen wir auch so durch alle Ebenen durch hin zu leben. Weil ich sage auch immer zu den Auszubildenden, bevor die bei uns anfangen, guckt euch das mal einen Tag an, weil der Beruf kann euch super viel Spaß machen. Wenn ihr euren Chef, mich, meinen Mann, eure Kollegen nicht mögt, wird das eine verdammt harte und lange Ausbildung. Also ich glaube, dass man ein tolles Arbeitsklima hat. Wir geben gewisse Benefits für Sachen, wenn das Berufsschulheft abgegeben wurde, Berichtsheft abgegeben wurde und so weiter, dass die auch monetär entlohnt werden. Ja, und denen einfach zu zeigen, wie jetzt anhand des Herrn Geigers zum Beispiel, der sagt, es ist ein toller Beruf und das macht mir wirklich Spaß. Also, dass man versuchen muss, die Leute fürs Handwerk und Bäckerhandwerk zu begeistern.
So versuchen wir es im Verkauf als auch in der Produktion, den Spagat zu schaffen zwischen Handwerk und moderner Bäckerei, also mit modernen Maschinen, mit modernen Abläufen, einfach den Beruf attraktiver zu gestalten und nicht, dass man das so im Kopf hat, dass man sich die Nächte um die Ohren schlägt und dass es so ein harter Knochenjob ist.
Das ist das allererste, woran man denkt bei Bäckerei. Das sind die, die um 0 Uhr anfangen. Und es gibt natürlich auch viele, die um 0 Uhr anfangen. Aber im Fall von Sebastian Geiger ist es zum Beispiel so, dass er in der Tagschicht ist. Wir wollen mal hören, was unsere Hörerinnen und Hörer uns zu sagen haben. Wir schalten ins Kölner Funkhaus zu Alfred Schmitz, der das zusammentragen wird.
Ja, Jürgen Wiebeke, Brot ist für die Menschen ein ganz wichtiges Thema. Und das ist auch viel mehr als nur ein Nahrungsmittel. Das merkt man an der Zahl und am Inhalt der Mails und Telefonate, die uns hier im Kölner Funkhaus erreicht haben. Viele sind in der Tat bereit, für gute Qualität bei Brot und Brötchen mehr Geld auszugeben. Hans Schlosser zum Beispiel aus Freiburg, der kommt gerade vom Bäcker, ist wahrscheinlich ein bisschen später aufgestanden, hält seinem Bäcker, schreibt er, trotz Preiserhöhungen die treue Qualität, schreibt er, sollte an erster Stelle stehen. Discounter, die bieten keine gleichwertige Qualität. Sibylle von Dassel aus Göttingen schreibt, für sie ist ein Brötchen was ganz Besonderes, was sie nur an Sonntagen sich gönnt. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir auch ein bisschen mehr bezahlen, schreibt sie. Gleiches Thema, ein bisschen in eine andere Richtung aber auch. Da schreibt nämlich Gabriel Reinhold, der fände eine Verdopplung der Preise für Brot und Brötchen durchaus für angemessen, weil ich mir davon eine größere Wertschätzung dieser Grundnahrungsmittel verspreche und die Menschen zu einem bewussteren Umgang damit gezwungen werden. Es wird immer noch zu viel weggeworfen. In die gleiche Kerbe haut Herr Stark aus Frankfurt. Der sagt, er findet es toll, wenn Bäckereien Sachen vom Vortag anbieten, das dann auch gleich ein bisschen preisgünstiger. So kann man den Kunden Anreize bieten und die Kunden binden. Und die Lebensmittelverschwendung könnte gering gehalten werden. Ein Hörer, der anonym bleiben möchte, der schreibt was zum Thema Preisgestaltung. Der sagt, Discounter, die arbeiten mit einer Mischkalkulation. Also Waschmittel werden da eben gemischt, nicht hoffentlich in der Backstube mit Brot und Brötchen. Deswegen können die durch diese Mischkalkulation andere Preise machen. Deswegen sollten wir Bäckereien mit Discountern nicht vergleichen, was die Preise angeht. Discounter werden allerdings, da schreibt ihr, nie an die Qualität von Bäckereien kommen. Das wird die Familie Vosen freuen. Peter Stürzel aus Ludwigshafen. Man sollte, das Sortiment ist eben angesprochen worden, in Krisenzeiten ein bisschen einschränken. Es reicht, wenn man zwischen wenigen Produkten auswählen kann. Dann macht sich jemand aus Berlin Sorgen um die Umwelt. Wenn jeder Kunde sich ein eigenes Behältnis für den Einkauf mitbringt, dann kann die Umwelt entlastet werden und die Bäcker würden ein bisschen Geld sparen, weil sie ja nicht mehr so viel Verpackung brauchen. Dann eine kritische Frage. Da fragt Herr Roos, Karl-Heinz Roos aus Regensburg, was macht denn eigentlich den Unterschied zwischen einer Bäckereikette mit 24 Bäckereifilialen, wie eben so eine Firma Vosen und der Industrie, kann man vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und versöhnlich enden möchte ich mit Sigrid Heil aus Hockenheim. Sie schreibt, sie hat ihr Leben lang nur beim Bäcker eingekauft, sie ist 70 Jahre alt. Sie kann sich ein Leben ohne Bäckerei nicht vorstellen. Lieber kein Brot als schlechtes aus dem Discounter. Damit zurück nach Niederaußen zur Bäckerei Vosen und zu Jürgen Wiebeke.
Besten Dank, Alfred Schmitz. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen was abzuarbeiten. Ich würde sagen, die Frage nach dem Unterschied zwischen industrieller Herstellung und handwerklicher Produktion im Bäckerhandwerk würde ich erstmal Marianne Honold geben vom Museum für Brot und Kunst in Ulm. Wie würden Sie das heute beschreiben?
Ja, also natürlich ist heute das, was wir als handwerkliche Bäckerei beschreiben, ist ja auch schon ein hochtechnisierter Betrieb. Das werden die Bäcker Vosen sicher bestätigen. Aber wenn wir von einer industriellen Herstellung sprechen, dann meinen ja wirklich eben ein Betrieb, der in ganz großen Mengen produziert und dann auch sehr große Lieferwege hat.
Und Sie hatten gesagt, dass... Ja, bitte.
Ja, entschuldigen.
Dann warten wir mal Ihren Husten ab und stellen die Frage an Herrn Vosen, Dominik Vosen.
Ja, also bei uns steht die Qualität an erster Stelle. Das ist, ich glaube, die Geheimzutat von jedem Bäcker, von jedem traditionellen Handwerksbäcker ist einfach die Zeit. Wir geben unseren Produkten die Zeit, um Geschmack zu entwickeln, um einfach etwas Besonderes zu werden. Und diese Zeit, die hat die Industrie nicht. Man hat ja schon mal in Reportagen gesehen, wie das aussieht, wenn automatisierte Schienenstrecken, wo Kessel laufen, wo automatisiert ein Kneter von oben runterkommt, der knetet, der auf den Abstellgleis fährt, in die nächste Anlage fährt, von dort der Teig aufgearbeitet, gekühlt, gegart oder automatisiert abgebacken wird. Da sehen Sie keine Menschen, da sehen Sie letztendlich Leute in Messwarten.
Macht es denn unter dem Qualitätsgesichtspunkt einen Unterschied, ob Sie jetzt 3, 10 oder in Ihrem Fall 24 Filialen haben?
Nein, die Wege sind ja die gleichen. Das nächste Thema ist, Das nächste Thema ist einfach das, was die Frau Buchen-Jordans gerade macht, gerade verdeutlicht. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir ein Produkt aus der Klappe beim Discounter hole oder aus der Plistertüte oder ob ich ein qualitativ aufwendig hergestelltes Brötchen frisch in der Filiale gebacken von der Frau Buchen-Jordans entgegennehme. Das ist ja ein ganz anderer Verkaufsweg, als beim Discounter ins Regal zu greifen und mir eine Plistertüte zu schnappen.
Nun ist ja angesprochen worden die Frage der Verpackung. Und das hilft uns, nochmal auf das Tablett von eingangs zurückzukommen. Denn Sie haben hier nicht nur Backprodukte mitgebracht, sondern auch einen Becher, in dem der Coffee to go, wie man heute sagt, serviert wird. Und eine Tüte, auf dem Ihr Firmenname drauf ist. Warum ist denn jetzt die Verpackung ausgerechnet auf dem Tablett gelandet?
Ja, weil wir teilweise in die Bedrulle kommen, dass wir No-Label-Verpackungen nehmen müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir von unserem Lieferant keine Ware bekommen, weil der halt Lieferengpässe hat. Jetzt ist es bei uns, dass wir recycelte Tüten oder Tüten aus recyceltem Papier verwenden. Das haben wir im letzten Jahr umgestellt, auch einfach unter dem Aspekt des Umweltschutzes oder um einfach den grünen Gedanken weiterzuspinnen. Aber trotzdem finde ich den Einwand gut, einfach dem Kunden, einfach so wie es früher die Brötchentüte oder den Jutebeutel, den man früher mit zum Bäcker gebracht hat. Ich finde das eine tolle Idee.
Frau Buchen-Jordans, Sie werden das als Verkäuferin sagen können. Machen das inzwischen viele?
Da sind sehr viele dabei, die auch ihren eigenen To-Go-Becher dabei haben. Und da wir ja nichts von den Kunden hinter die Theke nehmen dürfen, weil es ein Reinbereich ist, haben wir halt Wege und Mittel gefunden, wie wir das handhaben können, damit die Kunden auch ihre Sachen, die sie mitbringen, benutzen können und keine Wegwerfartikel von uns in diesem Moment dann benutzen müssen. Also sprich To-Go-Becher oder der Jutebeutel, ein Brotbeutel mit oder hier diese, wir haben ja auch die
Stoffbeutel
und auch Kunststoff für die Butterbrote mit zu transportieren. Da haben wir ja auch welche im Verkauf, die kann man sich bei uns erwerben.
Ich glaube, das Abendland geht auch nicht unter, wenn Sie jetzt mal eine Tüte haben, wo nicht Fosen draufsteht, eine No-Name-Tüte. Das gehört, glaube ich, zu dem, was man heute verschmerzen kann und als Kunde auch versteht. Aber wo wir jetzt bei Ihnen waren, Verkauf von Sachen vom Vortag war ein anderes Stichwort. Was machen Sie mit dem, was übrig bleibt abends?
Wir schicken es zurück in die Backstube, aber das geht dann nicht in den Müll, das wird ja im Endeffekt weiterverwertet und da kann der Dominik Fosen wieder besser was zu erklären.
Ja, nicht alle durchgebackenen Backwaren, die zurückkommen, die werden den Tafeln der Region zur Verfügung gestellt. Da kommen verschiedenste Institutionen und holen bei uns die Backwaren ab. Ein Teil geht in die Landwirtschaft, als Futtermittel und alles, was wir überhaupt nicht auf gutem Wege abgeben können, das geht nach Dormagen in die Biogasanlage und wird wiederum in Energie gewandelt.
So, Frau Stanzel, jetzt können Sie als Unternehmensberaterin, die Branche gut kennt, mal was dazu sagen, ob eine Verdopplung der Preise, wie wir das jetzt aus unserem Hörerkreis gehört haben, von Kunden auch noch mitgetragen würde oder ob sie diesem Braten eher nicht trauen. Das wird ja ein Thema jetzt bei allen Bäckern sein, mit denen Sie zu tun haben. Wie viel von dem, was meine eigenen zusätzlichen Kosten sind, kann ich weitergeben?
Nein, es gibt bestimmt einige wenige Bürger, die sich eine Verdoppelung leisten könnten, aber das ist nicht die breite Masse. Ne? Oma Meier mit ihrer begrenzten Rente muss zuerst ihre Miete bezahlen, muss zuerst ihre eigenen hohen Energiekosten bezahlen, die auf sie zukommen. Dann muss sie sich irgendwie grundernähren. Es bleibt nur Summe X übrig und wenn die Summe X wird kleiner. Also eine Verdoppelung. Nein, nur wenn jemand ziemlich viel Geld verdient, dann kann er sich das ja leisten, dann tut's nicht weh.
Gut, aber dann entsteht daraus automatisch die Zukunftsfrage, die ich zum Schluss stellen möchte. Also wir haben jetzt im Moment eine schwierige Situation. Was sehen Sie als Trend? Wohin entwickeln sich die Dinge in Ihrer Branche?
Man muss feststellen, dass innerhalb der letzten 20 Jahre sich die Bäckereibetriebe ohnehin schon halbiert haben. Darüber hinaus ist es so, dass viele Betriebsinhaber schon Ü50 sind und keinen Nachfolger finden. Also es wird der Trend sein, dass es weiterhin weniger Betriebe werden und die, die noch weiter bestehen werden, weil sie so jung sind wie Vosens, können sich dann vergrößern, werden sich vergrößern.
Also das heißt, die Zukunft wird sein, dass Sie bei den 24 Filialen nicht stehen bleiben, sondern eher dann in das Terrain vordringen, was jetzt noch die Konkurrenz beherrscht?
Nee, das haben wir nicht vor. Also wir sind bei uns an der Grenze, wo wir sagen, so können wir arbeiten, so können wir die qualitativen Produkte, die wir herstellen, noch meistern. Wir sind da gar nicht in der Lage zu, und in diesen unsicheren Zeiten kommen für uns größere Investitionen auch gar nicht in Frage. Ne, weil ich, wenn ich jetzt, wenn ein Ausbau oder eine große Übernahme oder Neueröffnung, sind natürlich große finanzielle Bedarfe, und ich würde mich jetzt, ich kann guten Gewissens keine großen oder hohen Summen aufnehmen, ohne dass ich weiß, dass mein Geschäft, so wie es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten funktioniert hat, auch weiter funktioniert.
Ja, Sie sind ja in der Innung auch aktiv. Sie werden da viel Branchengeflüster gehört haben. Die Sorgen haben wir heute versucht zur Sprache zu bringen. Ja, und damit dürfen wir uns dann auch verabschieden aus der Bäckerei Vosen in Niederaußem. Und hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit Umwelt und Verbraucher. Auf Wiederhören von Agenda.